24 Birds of People. And now in season 15. Presented by Tri Biggie. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, 3 Banken Generali KAG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast in Season 15 ist Florian Wimmer, Co-Founder und CEO der Blockbit AG, die durchaus auch mit einem Börsegang liebäugelt. Lieber Florian, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Servus Christian, freue mich hier zu sein.
Ich habe viel von dir gehört, viel von dir gelesen. Du bist jetzt interessanterweise die zweite Folge der Season 15, der zweite Florian aus Oberösterreich mit einem oberösterreichischen Presenter. Ich nenne es Zufall, aber freue mich sehr, dass du hergekommen bist. Florian Wimmer, Blockbit, Karriere, Werdegang, Podcast. Ich beginne früher. Hagenberg, bitte als Stichwort, da hört man Gutes immer wieder. Und wie hast du das damals wahrgenommen?
Ja, Hagenberg hat sich definitiv einen Ruf aufgebaut. Man hat ja auch schon einige erfolgreiche Unternehmen, die in Hagenberg gestartet sind. Runtastic zum Beispiel, glaube ich, als einer der größten Exits. Ich habe es sehr genossen. Es ist wirklich ein sehr praxisorientiertes Studium. Und man arbeitet eben auch schon wirklich ab dem ersten Semester mit Unternehmen zusammen. Das unterscheidet, glaube ich, die Fachhochschule ein bisschen von der Uni. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Rezept, dass sehr viele Entrepreneure aus der Fachhochschule rauskommen.
Na, großen Respekt in Richtung Oberösterreich für überhaupt vieles und auch für Hagenberg natürlich. Du hast dann bei der KPMG angedockt.
Ja, vielleicht nicht der klassische Werdegang, also Hagenberg, technisches Studium, Softwareentwicklung.
Man muss ja diversifizieren.
Genau, man muss ja auch mal in die Wirtschaft ein bisschen eintauchen. Hat sich so ergeben, muss sagen, war einfach das Bewerbungsgespräch damals bei mir ausschlaggebend, das sehr sympathisch war. Habe dann nicht gedacht, dort 4 Jahre zu bleiben, aber habe es tatsächlich gemacht im Bereich Markets und Communication. Das heißt, ich war mit allen 3 Fachbereichen, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Beratung, Advisory, sehr eng verbandelt. Habe selber jetzt nicht in der Fachabteilung gearbeitet, aber immer wieder online Content-Medien mit den Partnern gearbeitet, an Präsentationen, an Proposals, an die großen Firmen in Österreich. Und das war schon sehr spannend, das habe ich sehr viel gelernt.
Und das war sicher nicht deppert für dein Skillset, eine Firma aufzubauen später mal, glaube ich. Ne? Da lernt man schon die Werkzeuge.
Definitiv und man findet auch die Co-Founder, denn tatsächlich sind die Mitgründer auch aus der KPMG dann entsprungen und haben dann tatsächlich auch den Fachbereich auch die Skills mitgebracht.
Die Co-Founder, da meinst du schon die Blockbit. Da kommen wir noch in 2 Minuten dazu, davor erwähne ich noch Docker.
Docker war dann die Zwischenstation, sage ich mal, nach der KPMG bis dann zur Gründung. Nicht ganz ein Jahr geschafft. Es hat mich dann 11 Monate nach Amstetten gezogen. Auch wieder im Bereich digitales Marketing, auch wieder ein Weltkonzern. Aber diesmal wirklich eine ganz andere Thematik, nämlich wirklich Hardware, also Schalungen. War auch sehr spannend, aber muss auch dann sagen, so ein halbes Jahr rein ist dann schon die Idee gekommen, auch in Richtung Blockbit. Hab dann noch ein bisschen gehadert, dann wirklich diesen Schritt zu machen, jetzt alles aufzugeben und wirklich mit vollem Risiko reinzustarten. Hab's dann gemacht und ja, nie bereut.
Nie bereut. Und davor hast du noch einen Eintrag auf LinkedIn, das habe ich abgeschrieben, Esper Capital, auch da ein paar Worte dazu bitte.
Ja, wenn man sich dann mit dem Thema Steuern beschäftigt, beschäftigt man sich natürlich auch mit der persönlichen Steuersituation. Ich habe dann 2019 war es eine Holding GmbH für mich gegründet, habe dort ein paar Startup-Investments gemacht, habe dort auch Krypto gehandelt. Damals die Steuersituation mit Krypto ist jetzt noch ein bisschen anders gewesen und die besteht weiterhin als quasi mein Vehikel, mit dem ich auch teilweise Investments mache.
Also es klingt alles nach einem gewissen Masterplan, der dann nach und nach gewachsen ist. Wir springen ins Jahr 2017 und zur Gründung von Blockbit. Über das Co-Founder-Finden hast du ja schon gesprochen in der KPMG-Story. Bitte.
Ja, also Gründung aus eigener Problematik würde ich es nennen. Ich bin 2015 selber dann über das Thema Bitcoin gestolpert, sowohl technisch interessiert gewesen an der Blockchain-Technologie, aber natürlich auch von der Investment-Seite privat, was man denn da machen kann. Habe dann ja 2 Jahre lang wirklich mich mit dem Thema beschäftigt, sehr viel gemacht und Börsenaccounts eröffnet und in 2017 dann irgendwie, ja, ich glaube, über 10.000 Transaktionen getätigt, hatte 20 verschiedene Accounts, hunderte verschiedene Assets gehandelt und dann kam vom BMF ein Schreiben im Juni 2017, wie denn Kryptoassets zu besteuern sind. Mhm. Ja, und das war für mich natürlich dann ein bisschen ein Wachrütteln und ein Ups, ja, das muss ich mir jetzt ansehen. Und ich hatte ja zum Glück noch den Kontakt zur KPMG, zu meinen Ex-Kollegen, die sich darin auskennen und wir haben uns tatsächlich mal auf ein Bier getroffen und uns ausgetauscht zu dem Thema.
Das geht sich aber bei einem Bier nicht aus, oder? Sage ich jetzt auf Wienerisch. Da braucht man mehrere.
Es sind dann natürlich genau, im Zuge des Gesprächs ein paar mehr geworden.
Wenn man alte Kollegen
und man trifft, wurde dann auch kreativ, genau, und hat gesagt, naja, das wird nicht nur dich betreffen, das wird mehrere Leute betreffen und da braucht es eine Lösung. Und wir hatten dann tatsächlich an diesem Tisch einfach das Skillset, ja, von der Steuerberatung, von Cybersecurity, von mir, der Techniker war, der das Tool schreiben kann, und haben gesagt, das wollen wir machen. Ja, wir machen das mal für uns. Und haben uns dann auch später mal bei einem Startup-Event beworben, haben dort gepitcht und da saß dann eine Lady in der Jury von einer größeren Bank in Österreich und die hat gesagt, das ist spannend, das brauchen wir. Und das war für mich dann so, okay, wenn die Bank sagt, die braucht das, ja, dann sollte ich dafür Geld verlangen. Und dann ist eigentlich die Entscheidung gefallen, wir machen deine Firma draus.
Die unglaublich leibernde Geschichte eigentlich. Lass mich nur noch eins nachfragen, 10.000 Transaktionen, du selbst?
Ich selbst, ja, also ja, es ist ein bisschen kryptospezifisch, ja, man viel, geht ja, da rein und man macht einfach Transaktionen und plötzlich ist das fünfstellig.
Das ist aber ein Handelsprogramm oder so selber entworfen, nehme ich an, oder?
Das teilweise natürlich so automatisiert, ja, aber tatsächlich auch händisch kommen sehr schnell viele Transaktionen zusammen.
Gut, wir sind, die Gründungsgeschichte ist sehr spannend, also großen Respekt dafür. Wie ist es dann los und weitergegangen? Ihr habt gegründet noch nicht als AG, ihr seid jetzt seit 2021, glaube ich, oder?
Genau.
Wie war damals das Gründungsszenario? Blickt mal zurück nach 2017.
Also wir hatten tatsächlich, ich sage mal, ein bisschen Glück, denn meine Ex-Kollegen der KPMG, um nebenbei eine GmbH gründen zu dürfen oder mitgründen zu dürfen, brauchen sie die Freigabe des Geschäftsführers. Und der hat gesagt, ja Jungs, das dürft ihr machen, aber ich will mit, weil das ist spannend. Und hat dann tatsächlich als erster Business Angel sozusagen die ersten 50.000 Euro investiert. Damit haben wir dann losgestartet, gebootstrapped sozusagen, das Produkt gebaut und nach knapp 1,5 Jahren dann noch das erste Mal Umsätze generiert. Also aus der Beta-Phase, die kostenfrei war, dann so raus in das kostenpflichtige Projekt. Und dann ging es natürlich auch ins Thema Skalierung rein. Es war dann an der Zeit für die erste Finanzierungsrunde. Wir haben das nie so wirklich den klassischen Weg gemacht, sondern wir haben damals dann in 2019 einen sogenannten STO, ein Security Token Offering gemacht. Also das ist nicht sowas, wie man es 2017 gehört hat mit ICO, Initial Coin Offering, sondern voll reguliert. Also es war ein Wertpapier nach österreichischem Recht, das wir aber auf der Blockchain verbrieft haben. Das war ein langer Kampf mit der FMA, aber im Endeffekt ist es dann durchgegangen und wir haben dann knappe 2,5 Millionen aufgenommen von Privatinvestoren. Es waren 55 Stück. Also wir waren damals schon ein bisschen, je mehr Leute an unserer Firma beteiligt sind, desto besser für uns, weil das sind ja alles Leute, die gut über uns sprechen, das Netzwerk eröffnen und haben somit diese Finanzierungsrunde gemacht und dann 2021, wie dann auch der Markt wirklich abgegangen ist, sage ich mal, im Kryptosegment, kamen auch externe Investoren ran und haben Interesse gezeigt und haben gesagt, okay, wir machen eine Series A Finanzierung. Und im Zuge dieser Series A Finanzierung,
ja, okay, rauskommen, ne?
Genau, gründen wir auch gleich um. Wir machen alles auf einmal. Wir hatten auch damals in diesem Security Token quasi einen Paragraphen drin. Das heißt, wenn wir mal umwandeln in eine AG, dann werden diese Token sozusagen in echte Aktien gewandelt. Das heißt, wir stehen auch jetzt schon bei knapp 130 Aktionären in unserer AG, weil sich das eben aus der Vergangenheit so ergeben hat, ist aber natürlich eine tolle Sache, weil super zu managen in einer AG.
Und mit einer AG sind wir durchaus auch ready für einen Börsegang, soweit die anderen Vorbereitungen laufen. Aber dazu komme ich jetzt dann doch noch später. Ich beziehe mich da auch auf einen Podcast Trending Topics, den du gemacht hast, wo da einiges in die Richtung passiert ist. Zuvor möchte ich für meine Hörer-Bubble, die sehr equity-lastig ist, noch sagen, was macht Blockbit überhaupt? Man kennt auch Bitband, da kennt man auch. Was ist der Unterschied? Hol uns da mal rein ins Thema, bitte.
Gerne, also wenn man es mit Bitpanda vergleicht, Bitpanda ist ein Finanzdienstleister, die bieten den Handel mit digitalen Assets an. Wir sind ein Software-Dienstleister, man kann sagen, wir sind eigentlich ein Regulatorik-Software-Dienstleister.
Also RegTech,
sagt man so schön. RegTech. Das ist genau der Begriff, da sind wir drunter. Wir bieten Software an für die Compliance, wenn ich mit eben jenen digitalen Assets handle. Hauptsächlich Steuercompliance. Das heißt, für Privatpersonen, ich kann meine Börsenaccounts verknüpfen. Wir haben dann quasi ein Dashboard, wo du alle deine Wallets, deine Börsen, deine Depots hast, fließt alles zusammen, du hast eine Übersicht.
Zwischenfrage, alle deine Börsen, es geht aber um Kryptoassets. Und Verwandte, so wie NFTs oder so.
Ja, nicht nur, da Bitpanda auch ein langjähriger Partner von uns ist und Bitpanda dann auch angefangen hat, Digistocks, fraktionierte Aktien, Derivate, Edelmetalle zu listen, mussten wir uns das auch ansehen und wir unterstützen inzwischen.
Wir mussten
es ein bisschen früher als gedacht. Ja, wir haben natürlich auch limitierte Ressourcen, aber war natürlich eine tolle Sache, weil im Endeffekt können wir jetzt fast alle Finanzinstrumente abbilden, aber kommen natürlich aus dieser Nische Kryptoassets, weil da macht es natürlich am meisten Sinn, denn jeder muss seine eigene Einkommensteuererklärung machen. Bei Aktien wird mir die Kapitalertragssteuer abgezogen. Natürlich, wenn ich jetzt mehrere Depots habe auf verschiedenen Anbietern, dann ist vielleicht der Ausgleich ganz spannend, Verluste, Gewinne. Bei Krypto muss ich es eigentlich immer machen. Und deswegen gibt es da einen sehr hohen Bedarf. Und wir haben damit Privatpersonen angefangen in Österreich. Inzwischen sind wir in 10 Ländern tätig, hauptsächlich in Europa und in den USA. Und bieten auch seit knapp 2 Jahren unsere Software für Institutionen, auch Behörden an. Das heißt, auch Steuerbehörden nutzen quasi also unsere Government. Software. Genau, okay. So ist es. Ja. Um einfach auch zu plausibilisieren, was da denn erklärt wird.
Das heißt, Bitpanda und ihr seid Partner, eigentlich keine Konkurrenten, oder?
Nein, gar nicht. Also gar nicht. Ganz unterschiedliches Tätigkeitsfeld. Wir sind eigentlich mit jedem in der Branche sozusagen verpartnert, befreundet, außer dem direkten Mitbewerb. Davon gibt's nicht viel in Europa, eigentlich nur einen einzigen, denn jeder hat irgendwie mal ein Thema mit Steuercompliance und die wenigsten wollen da selber eine Lösung machen, sondern das lizenzieren.
Was kann ich jetzt als Privater mit euch machen?
Also du kannst grundsätzlich mal starten mit einfach deinem Portfolio-Management. Du verbindest alle deine Börsen, Bankaccounts, Wallets, die du in Krypto hast und du siehst dann auf einem Schlag, wo stehst du denn, was hast du denn, wie sieht denn der Gewinn aus, wie sieht denn der steuerpflichtige Gewinn aus und dann natürlich die Steuererklärung, immer für das Vorjahr, aber vielleicht auch spannend, wenn du sagst, du möchtest eigentlich steuerbewusst handeln, bevor du eine Trading-Entscheidung triffst, kannst du auch reinschauen und kannst sagen, naja, vielleicht verkaufe ich lieber das Asset auf der Börse als das andere Asset auf dieser, weil da habe ich einen steuerrelevanten Verlust drauf, den kann ich wieder ausgleichen mit anderen Sachen. Also wir helfen da auch sehr, sehr stark einfach in der Optimierung zu erkennen, wo denn Potenziale da sind, um Steuern zu sparen.
Ich habe diesen großen Punkt mit der ökosozialen Steuerreform. Irgendwie, dass der Tausch Krypto zu Krypto steuerfrei ist und bei Aktien ist das nicht so. Ja, das ärgert mich persönlich. Ich will aber nicht, dass es Krypto schlechter geht, sondern dass es Aktien besser geht und dass das auch möglich ist. Hast du damals irgendwie mitgearbeitet, haben wir nicht im Vorgespräch besprochen, bei dieser Reform der Steuer als doch Experte, der da tief reingeschaut hat, auch in die steuerliche Abwicklung und Know-how schon hat?
Ja, natürlich. Also gerade in diesem Bereich Krypto fehlt dann einfach beim Regulator oft das technische Know-how. Was macht denn auch Sinn? Was ist denn überhaupt möglich? Ja, also ich bin jetzt im dezentralen Space. Ich bin nicht immer bei einer Bank, bei einem Depot, wo die Bank reguliert ist, sondern ich bin auch ein bisschen im unregulierten Space in der Selbstverwaltung. Und wir haben dann natürlich schon auch über verschiedenste Organisationen, wie zum Beispiel die Digital Asset Association Austria, Non-Profit, auch ein bisschen als Experten sozusagen Stellungnahme bezogen zu dieser ökosozialen Steuerreform. Die wurde dann ja sehr schnell dann noch von der Regierung, bevor sie nicht mehr da war, durchgepusht. Sicher nicht perfekt, aber durchaus auch ein interessanter Ansatz. Vorher war es nämlich so, dass Krypto zu Krypto schon steuerpflichtig war, aber es gab halt diese Haltefrist von einem Jahr, dann ist es steuerfrei und darunter nicht. Jetzt haben wir Krypto zu Krypto ist nicht mehr steuerpflichtig, dafür sind wir immer der CAST. Das heißt 27,5 und nicht bei Einkommensteuersatz. Also alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, bei Aktien haben wir das hauptsächlich nicht, weil ich ja bei Aktien immer gegen den Euro handle. Das heißt, ich kaufe und verkaufe gegen Euro. Bei Krypto ist es schon nativ in der Sache, dass ich das
direkt tausche. Ich muss zuerst ein Closing machen. Wenn ich jetzt erste in Raiffeisen tausche, muss ich zuerst die erste closen.
Genau.
Und dann gehe ich in Euro und dann kaufe ich in der nächsten Sekunde vielleicht Raiffeisen, aber es gilt trotzdem nicht.
So ist es. Und bei Krypto ist es wirklich nativ so, dass ich diese Handelspaare von Asset zu Asset habe, ohne dass ich in eine sogenannte Fiat-Währung, also Euro, Dollar, Yen, was auch immer, raus muss, sondern ich bleibe in der Asset-Klasse drin.
Und wie ist das dann beim Mining oder Lending? Das sind ja auch wesentliche Dinge in der Kryptobranche.
Genau, wir haben auch Möglichkeiten, das Ganze sozusagen zinstragend zu veranlagen. Ist nicht jetzt das Klassische, wie ich es auf den Euro kriege, wie es die Bank machen darf, sondern ich habe halt einfach eine Gegenpartei oder die Gegenpartei ist der Algorithmus und ich bekomme dafür dann, wenn ich was einsetze, mehr zurück. Und das ist aber schon bei Zufluss dann steuerpflichtig. Das heißt, ich muss das auch mit der Kapitalertragssteuer verzinsen, ja, kann man so sagen, wenn ich das bekomme.
Ja, spannend, wie du dich da auskennst irgendwie, und ich verstehe auch letztendlich, dass Government auf diese Ressourcen auch zugreift. An meine Equity Bubble, die Kryptobranche ist einfach besser vernetzt, da müssen wir noch einiges tun. Lieber Florian, jetzt sind wir bei der AG und bei dem Podcast, den du gemacht hast mit Trending Topics. Da sprichst du auch ganz offen, dass ein IPO schon nicht in diesem Wort, aber sexy sein könnte. Für eure Story, du hast Investoren Streubesitz schon erwähnt. Mit einem IPO könnte man natürlich das noch ordentlich erhöhen und auch irgendwie neue, ich weiß nicht, irgendwie so verbindende Kapitalmarktinnovationen reinbringen zwischen der Blockchain und bestehenden Regeln. Er nickt die ganze Zeit, aber...
Du hast das super zusammengefasst. Also genau so ist es. Ich komme aus der Krypto-Bubble. Ich habe Kryptowerte gehandelt, bevor ich jemals Aktien gehandelt habe. Jetzt habe ich beides, aber daraus komme ich. Und deswegen bin ich es einfach gewohnt, dass alles liquide ist. Mhm. Also in Krypto hast du einfach immer einen Markt, du hast einen Liquiditätspool. Und das habe ich natürlich bei einer GmbH oder auch bei einer nicht gelisteten AG nicht. Und meine Kunden sind auch aus dieser Nische und die sind es gewohnt, dass Assets liquide sind. Und meine Investoren teilweise auch. Und ich habe diese schöne Schnittmenge, dass Kryptoinvestoren meine potenziellen Kunden sind und potenzielle meine Kunden auch vielleicht meine Aktie kaufen würden, mhm, wenn das denn möglich wäre. Und somit ist es aus meiner Sicht ein mega tolles Marketinginstrument, wenn ich denn auf dem öffentlichen Markt gehandelt werden kann. Und deswegen war es für mich eigentlich von Tag 1 schon spannend, in diese Richtung zu denken, sei es jetzt als Krypto-Token oder sei es das Listing auf einer traditionellen Börse oder idealerweise wahrscheinlich ein Mix, wo ich beide Welten zusammenführe und vielleicht auch eine neue Zielgruppe an eine traditionelle Börse bringe oder umgekehrt die traditionellen Anleger für das Thema Blockchain-basierte Assets begeistern kann. Und wir sehen uns das natürlich jetzt auch immer ein bisschen detaillierter an, weil es auch in der Unternehmensgeschichte sozusagen jetzt mal an den Punkt kommt, wo spannend werden kann. Ja, man kommt in die Gewinnzone, man hat Umsätze, die sich durchaus herzeigen lassen, man hat eine Länderabdeckung, die spannend macht, auch für internationale Investoren. Und jetzt gibt es uns 7 Jahre und man spricht dann natürlich immer auch ein bisschen, was ist jetzt der Exit-Plan? Man hat auch Investoren jetzt an Bord, die natürlich auch irgendwann mal sagen, sie würden gerne ihre Anteile wieder veräußern. Und da gibt es halt die Möglichkeit, ich verkaufe das an einen Großen, hole ich gerne die Börse. Und wenn ich die beiden Dinge vergleiche, finde ich persönlich die Börse viel, viel spannender.
Das hört man natürlich immer gerne, wenn jemand an die Börse gehen will. Und du hast in diesem Podcast mit Trending Topics, den ich mir 3-mal angehört habe, weil der den 3-mal gepublished hat, wie die das immer so gerne machen. Es war immer die gleiche Folge, aber ich habe immer wieder neue Facetten rausgehört, auch ganz offen drüber gesprochen, dass durchaus auch Wien ein Thema sein kann als Börseplatz. Vielleicht nicht alleine, aber als
du. Absolut, es ist die Heimatbörse. Es ist regulatorisch natürlich auch immer einfacher, wenn man als österreichisches Unternehmen an die österreichische Börse geht. Ich war tatsächlich vor kurzem bei einem Workshop der Wiener Börse gemeinsam mit EY zum Thema IPO Readiness.
Mit der Martina.
Mit der Martina, genau. Super, ja. Um mir das einfach mal anzuhören, auch ein bisschen tiefere Einblicke zu bekommen in die Wiener Börse. Von außen ist das oft einmal ein bisschen verschrien teilweise, so, ist zu klein und das ist nicht so. Also ich war wirklich überrascht, die Zahlen und wie viel auch externes Kapital aus den USA, aus Großbritannien da investiert wird. Und das Spannende natürlich an einer kleinen Börse ist, es ist nicht ganz so abwegig, dass man auch in den Index reinkommt. Und das soll natürlich das Ziel sein, weil dann wird wirklich spannend und das ist was durchaus jetzt an der Wiener Börse jetzt gar nicht so weit hergeriffen ist, dass man dann in den nächsten Jahren vielleicht sogar in den ATX reinrutschen könnte.
Ja, der ATX würde Blockbit gut vertragen können, natürlich gar keine Frage. Und du trägst keinen Bart. Ich habe jetzt vor kurzem den Andreas Kern zu Gast gehabt. Der sagt, er trägt den Bart, bis er eine Milliarde Valuation hat. Und dann natürlich, um in den ATX reinzukommen, reicht die Milliarde, aber du brauchst natürlich auch die Handelsumsätze. Aber da würde ich mir bei euch überhaupt keine Sorgen machen, dass das kommen würde. Aber das ist Zukunftsmusik. Das heißt, man geht zu so einem Workshop, spricht auch darüber. Man spricht auch in Podcasts offen darüber. Ich war ja nicht der Erste, deswegen traue ich mich das so locker fragen. Ihr seid schon in der Planung, oder? Irgendwie.
Irgendwie. Also
irgendwie. Ich weiß, wie heikel die Frage ist.
Ja, also wie man das sagt, also ich glaube persönlich einfach daran, frühe Visibilität kann nicht schaden. Wir sehen uns das Ganze an und du willst ja nicht irgendwie so 3 Wochen vor dem IPO-Listing mit der ersten Presseaussendung rausgehen. Also sind wir da auch ganz transparent. es muss einfach alles zusammenpassen. Also ich bin da überzeugt, du brauchst die makroökonomische Situation, der Kapitalmarkt, der muss gut gehen, unserem Zielmarkt muss es gut gehen, die Geschäftszahlen müssen es hergeben, du brauchst natürlich auch die Story dahinter, du musst PR machen, du musst auf die Roadshow gehen, und da kannst du nicht früh genug anfangen. Mhm.
Du wirkst wie einer, der groß denkt und europäische Kapitalmarktunion und solche Themen, das eiert ja seit Jahren herum. Kann man da irgendwie vielleicht auch sogar mitarbeiten und sagen, aus diesem Börsengang vielleicht vollkommen neues Partnernetz gewinnen?
Definitiv, also wird helfen. Ich persönlich bin da eher schon wieder einen Schritt weiter und sage, ich glaube, Blockchain wird ermöglichen, dass wir einen neuen Kapitalmarkt, einen globalen Kapitalmarkt haben werden, wie man es zuvor noch nicht gesehen hat. Man kann es jetzt schon nutzen, es ist noch sehr eingeschränkt, du musst technologisch affin sein, es ist sehr viel Risiko dabei. Wir gehen aber jetzt in die Richtung, die Regulatorien kommen oder sind schon da für das Thema, und jetzt springen auch die großen Institutionen auf, hier einfach auch Zugänge bereitzustellen. Und deswegen, das ist das, was ich antreiben möchte, ist der Kapitalmarkt der Zukunft, ja, der vielleicht dezentraler funktioniert als der aktuelle und nicht unbedingt auf Europa beschränkt ist. Aber ich denke, es muss einfach eine Symbiose sein aus, was gibt's aktuell, was ist quasi traditionell und was ist innovativ und wie bringe ich die beiden zusammen.
Meine Kollegen aus dem Büro in Deutschland haben den Heiko Thieme, quasi den nicht despektierlich gemeint Altmeister, immer wieder zu Gast. Und da spiele ich mal ein, was seine Meinung zu Bitcoin ist, wenn ich darf.
Was wertlos ist, muss auch so wertlos genannt werden, dass man es denn auch kaufen kann. Das muss ich dann begründen. Aber es ist, der gesamte Bitcoin-Markt ist und bleibt wertlos, Ausrufezeichen. Ob jetzt BlackRock Bitcoin handelt, JP Morgan und nach wie vor, nicht wahr, Jimmy Dimon sagt, es ist wertlos, ebenfalls handelt. Warum tun das die Banken? Weil sie am Handel Geld verdienen. Es ist nicht das Produkt, was da interessiert ist, von Interesse, sondern der Handel. Und wenn viele sie kaufen wollen, warum nicht? Wir kaufen ja täglich etwas Wertloses. Wenn man sich mal anschaut, was wir alles kaufen und wie viel wir wegschmeißen, nicht wahr? Dann kann man auch einen Bitcoin sich kaufen. Aber vom Wert her gesehen gibt es andere Dinge, die ich für weitaus attraktiver halte.
Das ist mal seine Meinung, und ich habe da das im Vorgespräch vorgespielt. Du hast gesagt, ja, das darf ich durchaus on tape einspielen.
Natürlich, also ja. Du bist ja laufend mit Kritikern konfrontiert. Ich muss auch sagen, er hat mit vielem, was er sagt, recht. Ja, also natürlich listen die Handelsplätze das, wo es Nachfrage gibt, um Geld zu verdienen. Ja, die müssen ja nicht selbst dran glauben, dass das Fair jetzt enough, wertvoll ja. ist. Ja, genau. Also ja. Werden auch viele Aktien listen, wenn die sie vielleicht persönlich nicht glauben. Aber mit dem Thema, dass Bitcoin wertlos ist, kann ich natürlich nicht übereinstimmen. Also was ist ein Wert? Was hat einen Wert? Wert hat es dann, wenn jemand anderer bereit ist, etwas zu zahlen. Ja, Markt, ganz normales Marktgesetz, Angebot, Nachfrage. Und ich glaube, da hat sich dann trotzdem Bitcoin in den letzten 15 Jahren bewiesen, dass ein Wert da sein muss, weil sonst wäre es auf Null und keiner wird es kaufen und keiner wird es handeln. Und ich kenne es vor allem aus traditioneller Anlegersicht, doch mal sowas, keine Dividende abwirft, hat keinen Wert. Ja, und trotzdem haben sie alle Gold. Und da frage ich mich wieder, wo passt das ganz genau rein? Ich sehe Bitcoin zum Beispiel wirklich als digitales Gold. Ja, es hat sehr viele Eigenschaften, die sehr ähnlich sind, außer dass man es nicht angreifen kann. Und damit kommt unsere Generation ein bisschen mehr klar, dass das nicht angreifbar ist, aber trotzdem Wert hat als vielleicht die ältere Anlegergeneration. Und dann haben wir diese ganzen Krypto-Assets rundherum. Und das ist aus meiner Sicht gar nichts anderes, als wir auch Aktien oder Penny-Stocks haben, nur eine andere Technologie. Es steht im Hintergrund eine Firma, ein Team, ja, ein Wertpapier, oder vielleicht ist auch kein Wertpapier, sondern einfach irgendwelche Gutscheinpunkte für ein Produkt, ja, und die Leute bemessen das mit einem aktuellen Wert und einem zukünftigen Spekulationswert. Also ich sehe da gar nicht so viel Unterschied, außer dass es einfach eine neue Technologie ist, und ja, jedem ist natürlich überlassen, was er glaubt, dass wertvoll sein wird. Also er wird keine Bitcoin halten, ich halte Bitcoin, ich werde es sich weiterhalten, schauen wir mal, wer dann in 5 Jahren happy ist.
Ich bin ja sowieso der Selbstentscheider pur, und ich glaube, dass das schon eine große Chance ist dieser Tage, dass man gegenseitig voneinander lernen und profitieren kann, egal wie man denkt irgendwie, dass das zusammenwächst. Gut, lieber Florian, ich komme schon zu meiner Schlussrunde. Blockbit, was steht heuer noch an, ohne jetzt irgendeine Ad-hoc vorwegzugeben, die du ja noch nicht machen musst, aber was sind so die Aufgaben jetzt im Tagesgeschäft?
Was steht heuer noch an? Wir sind jetzt gerade in das 10. Land gestartet, das ist Italien. Also wir haben noch einen sehr aggressiven Go-to-Market-Eintritt in Italien vor. Und wir haben das Ende des Steuerjahrs. In so ziemlich jeder Jurisdiktion haben wir den 1.1. bis 31.12. Und das ist für uns natürlich immer ein Highlight. Also gerade im Dezember nochmal reinzuschauen, zu optimieren, bevor das Steuerjahr dann abgeschlossen ist und nicht mehr dran ändern kann. Da haben wir sehr viele Kampagnen mit unseren Partnern, nochmal Awareness zu schaffen. Und das Gute ist, wir hatten wirklich ein gutes Jahr, nämlich 23 schon. Das heißt, wir haben jetzt schon gesehen, Steuerleitlinien für 23, dann immer irgendwo rum April bis Oktober in den verschiedensten Ländern. Ja, in Österreich haben wir ja den 30. Juni und dann Ende des Jahres. Und da wird es dann wieder spannend für uns. 24 war auch ein gutes Jahr. Wir sehen das schon, wir sind ein bisschen saisonal und marktabhängig, zumindest was das Wachstum anbelangt. Wenn der Markt gut ist, kommen mehr neue Leute rein und die kommen auch dann zu uns durch. Wenn er schlecht ist, bleiben sie zumindest bei uns, weil sie die Verluste ausgleichen wollen und das erklären müssen. Das heißt, es ist ein sehr beständiges Business, aber wächst natürlich mit dem Markt. Und wir sind da schon sehr optimistisch jetzt für das vierte Quartal. Also da wird sehr, sehr viel auch von unserer Seite von Ressourcen jetzt dann einfach auch ins Marketing, in die Aufklärung, in Content reingehen.
In diesem Jahresendgeschäft tut sich auch an der Börse natürlich sehr, sehr viel. Das ist ein Klassiker und schön, dass sich das bei euch natürlich logisch, vor allem wenn man in dem Bereich tätig ist, in dem du tätig bist, auch widerspiegelt. Was ist das, was dir an dem Job, den du dir ja selbst gebastelt hast, irgendwie Spaß macht?
Wow, sehr vieles. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach dieses, ich lerne jeden Tag was Neues. Also es ist, ich komme nicht in irgendeinen Alltagstrott rein, das ist fast unmöglich. Seit 7 Jahren gab es keinen Tag, wo ich gesagt habe, ich habe dasselbe gemacht wie vorher schon mal. Und das ist einfach super spannend. Und solange dieses Potenzial da ist, dass das Ganze noch wirklich, wirklich groß werden kann und viel wachsen kann, ja, dass man sagt, ist nicht so, ich mache irgendwie 10-20% Steigerung im Jahr, sondern wir reden ja von Verdopplung bis Verzehnfachung im Jahr, wenn das gut läuft, macht es halt auch wirklich Spaß. Man ist da ganz vorne bei was dabei, das wirklich groß werden kann. Ich sage immer so, es gab damals das Internet, dann gab es irgendwie so dieses Smartphone-Thema, wo mit den Apps, da wäre ich schon alt genug gewesen, ich habe es ein bisschen verpasst damals mit den Apps und dann kam jetzt Blockchain. Und das ist jetzt so diese Welle, wo wir vorne mit dabei sein können, mitbestimmen können, auch weil wir doch einen gewissen Einfluss haben und das so aufbereiten, dass es wirklich dann einen positiven Effekt auf die Welt hat. Und das ist schon was täglich motiviert.
Inwieweit ist künstliche Intelligenz ein Thema in eurem Schaffen?
Also künstliche Intelligenz ist ein Thema überall. Also ich glaube, das kann man nicht mehr wegdenken. Das wird überall einen Effekt haben. Bei uns natürlich auch. Also wir arbeiten sehr viel mit Daten. Alles, was datengetrieben ist, da spielt künstliche Intelligenz eine mega Effizienzsteigerung. Wir haben tatsächlich auch schon Steuerberatungsassistenten sozusagen. Also wir dürfen ja keine Steuerberatung anbieten. Wir sind ja Software-Dienstleister. Wir haben die Lizenz nicht dazu, aber wir haben einen Bot. Der kann sehr viele Fragen beantworten, einfach nur auf Basis des Inhalts, den man halt online findet. Und dann gibt es auch noch einen Marktplatz, wo wir dann unsere Nutzer mit echten Steuerberatern verknüpfen. Und das erkennt zum Beispiel schon die KI, wenn ich eine Frage stelle, wer ist denn der Experte, der genau für diese Frage für mich der Richtige wäre? Und der wird dann auch vorgeschlagen. Somit können wir auch unser Leistungsangebot erweitern, indirekt über etwas, das wir jetzt direkt nicht anbieten dürften. Und ist natürlich auch eine mega Effizienzsteigerung, wenn es jetzt um Support intern geht. Also ich musste jetzt nicht, wenn ich in neue Länder gehen will, mir dort ein Team vor Ort aufbauen, das die Sprache spricht und die Kultur versteht, sondern das kann ich eigentlich alles automatisieren über AI. Und da hat es bei uns auch schon jetzt schon einen sehr großen Einfluss.
Du hast zuerst Italien als 10. Land erwähnt. Sprechen wir da ausschließlich von Europa derzeit?
Wir sprechen von Europa und den USA. Also wir haben 9 Länder in Europa, sind ganz klar die größten, also Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Großbritannien und jetzt Italien. Und dann haben wir noch die USA.
Meine klassische Schlussfrage ist immer, weil es ja Karriere-Werdegang-Podcast ist, ein bisschen auch in Richtung die jungen Leute, die jetzt auf der Suche sind. Wenn ich jetzt in der Kryptobranche als Mitarbeiterin, Mitarbeiter irgendwo mitarbeiten will, hast du da einen Tipp? Gibt es da irgendeine spezielle Ausbildung? Wie mache ich das am gescheitesten?
Ja, es ist, glaube ich, ein ganz spannender Sektor, weil es eben kaum spezielle Ausbildungen gibt. Das heißt, man wird nicht ausgefiltert wegen einem Lebenslauf und man braucht 10 Jahre Erfahrung.
Ne? Du musst mal Skin in the Game haben. Ne?
Man muss eine gewisse Begeisterung, glaube ich, haben für das Thema, eine Lernfähigkeit. Und natürlich auch ein bisschen Praxis schon anwenden. Also ich würde nur jedem empfehlen, der da irgendwas machen will, mal ein Konto öffnen, zum Beispiel bei Bitpanda, mal 50 Euro einzahlen und mal was kaufen, dann vielleicht auch das Überweisen auf ein self-hosted Wallet und sich mal ein bisschen spielen mit Decentralized Finance. Dann kann man schon mal mehr als 99% da draußen und hat sehr gute Chancen, auch bei so einem Job was zu finden, weil, also ich muss da ganz ehrlich sagen, Lebensläufe bei uns spielen wenig Rolle, da werden ganz andere Kriterien gefragt und es geht eigentlich hauptsächlich auf das, wo willst du in Zukunft hin? Ja, bist du lernfähig? Hast du gewisse Grundskills? Natürlich, ja, aber du musst einfach die Begeisterung teilen und wir sind da mit unserem Team und das, deswegen läuft es, glaube ich, auch so gut. Wir haben halt lauter Leute, die einfach intrinsisch motiviert sind, da was zu bauen, was weiterzuführen, die nicht sagen, ich mache meine 38,5, 40 Stunden in der Woche, sondern ich mache halt, was getan werden muss, weil es mir einfach Spaß macht und weil ich selber was bewegen will. Und ich glaube, wenn man in dem Bereich arbeiten will und man schafft, so eine Begeisterung zu entwickeln, dann hat man auch sehr, sehr gute Chancen, dass man einen Job findet.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Lieber Florian, ich glaube, man hat gehört, dass man Spaß gemacht hat. Und ja, ich würde gern täglich über euch sprechen, nämlich dann, wenn ihr an der Wiener Börse gelistet seid, behaltet das im Hinterkopf. Das hört man natürlich alles sehr gerne. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich glaube, eine mega inspirierende Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und auch von meiner Seite.
Tschüss und Baba.